Wissenschaftsgespräche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Napfgespräche, dem Podcast von Padman und Canina. Wie immer sind eure Host die Sabine und der Joe und heute befassen wir uns mit den Fetten und ihrer Bedeutung. Welche Fette benötigt mein Tier und in welchen Mengen? Da sollte man schon mal bei Angst bekommen, wenn man Fette hört, dass eventuell das Wörtchen Adipositas mit reinspielt. Aber das hört ihr gleich. Napfgespräche, der Podcast.
Fette werden oft missverstanden und schnell als ungesund abgestempelt. Gerade wir Frauen, ne Joe, sind mitunter in Sorge um unsere Figur, stören uns an Fetten. Und das wird dann leider auch auf unsere Hunde und Katzen übertragen. Das ist ein Missverständnis und das ist jedoch nur die halbe Wahrheit, denn nicht alle Fette sind gleich.
Jetzt muss ich ja direkt mal eben reingrätschen. Wir Mach Frauen, doch. Sagst du, Joe. Also, so nicht.
Schauen wir uns zunächst die verschiedenen Fettsorten im Fleisch an. Hier gibt es drei Haupttypen: gesättigte Fette, ungesättigte Fette und die besonders wichtigen Omega-Fettsäuren. Gesättigte Fette finden wir vor allem in rotem Fleisch und sie gelten in zu großen Mengen als ungesund, sowohl für uns als auch für die Tiere. Doch auch sie haben ihre Daseinsberechtigung, denn sie liefern schnelle Energie.
Ja, die ungesättigte Fette, die in Fleischsorten wie zum Beispiel Geflügel und Fisch vorkommen, sind schon besser für den Körper. Sie unterstützen nämlich wichtige Funktionen wie die Regulation des Cholesterinspiegels. Besonders hervorzuheben sind die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die oft in Fischölen oder pflanzlichen Quellen zu finden sind. Diese Form von Fettsäuren sind oder nennt man essentiell. Das bedeutet, dass der Körper sie nicht selber produzieren kann. Sie spielen aber trotz allem eine ganz wichtige Rolle für das Immunsystem, die Gehirnfunktion und besonders wichtig für uns Tierliebhaber, für die Gesundheit von Haut und Fell.
Ja, Joe, heute machen wir wirklich so ein bisschen so eine Doktorarbeit, ne? Ich finde es so wichtig, an der Stelle noch einmal zu sagen, dass nachher auch ganz praktische Beispiele kommen. Und jetzt leite ich über zu der zweiten wichtigen Frage, nämlich welche Rolle spielen Fette für Energie und die Haut- und Fellgesundheit unserer Tiere? Fette sind nämlich nicht nur eine Energiequelle, sondern auch eine besonders effiziente. Sie liefern mehr als doppelt so viel Energie wie Kohlenhydrate oder Proteine. Das bedeutet, dass aktive Hunde und Katzen, die sehr viel rennen, spielen oder jagen, von einer fettreichen Ernährung profitieren können. Ein weiterer und sehr elementarer Nutzen ist der, dass Fett ungemein lecker ist. Denn es gibt unglaublich viele Tiere, besonders gerne tun das ja auch die Katzen, jetzt wird jeder Katzenbesitzer nicken, die kennen das nämlich alle. Also Tiere, die mäkeln. In Hamburg sagt man, die sind krüsch. Aber Fette tun noch mehr. Sie sind maßgeblich für eine gesunde Haut und glänzendes Fell da. Gerade Omega-3-Fettsäuren haben zudem entzündungshemmende Eigenschaften und können helfen, Hautprobleme wie Juckreiz oder Schuppen zu lindern.
Genau, das ist nämlich auch dieser Juckreiz und Schuppen, ne? Wie wichtig dafür diese Fettsäuren sind. Die meisten wissen das gar nicht so richtig. Ne? Die denken ja nur an Fette. Aber ja, Fette haben wir ja vorhin. Genau, aber wir haben ja vorhin gesehen, gehört, Fette sind Fettsäuren. Dazu gehören auch die Öle. Und schließlich stellt sich dann ja noch die Frage, wie man das optimale Verhältnis von Proteinen dann zu den Fetten in der Ernährung unserer Tiere findet. Das ist ja auch eine ganz essentielle Frage. Denn ein gutes Gleichgewicht ist hierbei der absolute Schlüssel. Proteine, Aminosäuren, wie wir es schon in der ersten Sendung gehört haben, sind für den Muskelaufbau und die Regeneration wichtig. Während Fette Energie und wichtige Nährstoffe liefern. Wir, zum Beispiel bei den Schlittenhunderennen, haben unseren Hunden nicht vorher kohlenhydratreiche Nahrung gegeben, sondern die haben eine fettreiche Suppe bekommen. Meistens irgendwas mit Fisch. So, und diese Fette, die da drin waren, die haben dann sehr, sehr viel lange, sehr, sehr viel und auch lange Energie gegeben und haben den Stoffwechsel und den Magen nicht so belastet. Ja, die perfekte Balance hier hängt dann stark von der Aktivität, dem Alter und natürlich auch der Gesundheit des Tieres ab. zum Beispiel ein sehr aktiver Hund, wie jetzt gerade genannt mit den Schlittenhunden, aber auch die ganzen Hunde, die, ich sag mal, im Agility sind oder im Sporthundebereich, im Diensthundebereich. Ja, oder eine Katze, die auch draußen ist, die nicht nur auf dem Sofa rumhängt, können von einem höheren Fettanteil profitieren, während ältere Tiere vielleicht eine proteinreichere, aber fettärmere Ernährung benötigen. Das kommt immer wieder darauf an. Natürlich ist der Stoffwechsel wird ein bisschen langsamer bei den älteren Tieren und wenn wir dann etwas Kohlenhydratreiches geben, kann es ganz schnell passieren, dass sie natürlich moppelig werden und wir dann auch wieder das tolle Wort Adipositas hören. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, wenn Sie ein Herzproblem haben, dass das Herz so schnell schlägt, dass der Hund anfängt, sich selbst zu verstoffwechseln. Und da ist es dann wichtig, dass wir auch mit Fetten arbeiten. Mit guten, gesunden Fetten, auch mit Omega-3-Fetten, da, wo wir gleich noch mehr drüber hören.
Ja, und ich hoffe, die Katze hat gerade nicht zugehört, obwohl sie das auf jeden Fall tun sollte. Denn genau das Thema mit dem Adipositas ist ja ganz besonders für die Katzen auch wichtig. Aber Fette sind nicht nur der Feind, also Adipositas-Feind, sondern sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer gesunden Ernährung für unsere Tiere. Also wie schon oben angerissen, die richtige Menge und die richtigen Fettsorten können Wunder für die Energie, Haut und Fell eures Tieres bewirken. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann genauer mit den Vitaminen, die ebenfalls so eine Schlüsselrolle spielen.
So ein bisschen schon mal spoilern.
So nennt man das, ja.
Genau. Sag mal, Fett. Fett ist ja, ja, man denkt bei Fett automatisch immer so an fettes Fleisch, eine fette Wurst und ja, und dicke Menschen, dicke Hunde und so weiter und so fort. Für was steht eigentlich Fett? Ist Fett der Überbegriff tatsächlich für Fettsäuren? Ist das so oder ist das wieder was anderes?
Im Grunde ist es ein Überbegriff, absolut. Fette bestehen aus sogenannten Triglyceriden, die wiederum aus einem Glycerinmolekül und drei Fettsäuren bestehen. Die Fettsäuren können dabei unterschiedlich sein und lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Ja, die meisten kennt ihr auch, ne? Das erste sind gesättigte Fettsäuren. An zweiter Stelle stehen die ungesättigten Fettsäuren, einschließlich einfach und mehrfach gesättigter Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und zum dritten haben wir die Transfettsäuren. Das hat bestimmt auch schon mal jeder von euch gehört, weil jeder Arzt schreit, wenn er euch dabei berät. Fette sind also nicht gleichzusetzen mit Fettsäuren, sondern bestehen aus diesen. Fettsäuren sind die Bausteine der Fette und bestimmen, ob ein Fett als gesättigt, ungesättigt oder trans gilt.
Hört sich schon schlimm an, Transfettsäuren. Was sind aber so Transferfette? Ne? Das hört sich wirklich, bei Transfer denke ich an Übergang, Überfahrten und so weiter. Ne?
Fähre,
und
genau.
Fähre und solche Sachen, aber das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Transfette oder besser gesagt Transfettsäuren sind also eine spezielle Art von ungesättigten Fettsäuren. Die entstehen vor allem bei industrieller Verarbeitung von Lebensmitteln. Also die industrielle Verarbeitung, das, was wir im Laufe der letzten Jahrzehnte erlebt haben, wie das Futter hergestellt wird. Ja, wenn flüssige Pflanzenöle in einen festen Zustand umgewandelt werden. Das ist ein Prozess, der als partielle Hydrierung bekannt ist. Und diese Fette sind in vielen verarbeiteten Lebensmitteln, wie jetzt kommt das, das ist dieses, was wir kennen, frittierte Snacks, in Margarine, in den leckeren Backwaren und natürlich in Fastfood, in Fertigprodukten zu finden sind.
Ja, das war sehr schade, ne? Aber warum sind Transfette denn so problematisch?
Die können sich sehr negativ auf die Gesundheit auswirken, sowohl beim Menschen als auch beim Tier. Das Erhöhen des schlechten LDL-Cholesterins, ja, und das Senken gleichzeitig das gute HDL-Cholesterin, was das Herzrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich steigert. Einmal ist das LDL, das ist das das schlechte Cholesterin, und das HDL, hab mich lieb Cholesterin, ist das gute Cholesterin. Ja, die beiden stehen im Verdacht, Entzündungen zu fördern und das Immunsystem zu schwächen. Also diese Problematik ist das, was wir immer so bei den Ärzten hören.
Und wie sieht das bei den Tieren aus?
Die Tiere sollten genauso wie wir keine Transferfette konsumieren oder Transfette. In der natürlichen Ernährung kommen Transfette normalerweise nämlich nicht vor. Wenn du irgendwo dein Tierchen draußen ist, auch eine Katze, das findet ja keinen industriellen Futter. Außer du bist ein Pizzahund. Das könnte dann natürlich sein. Ja, oder du holst dir halt einen Döner als Dönerhund, als freilaufender Hund, als autarker Hund, der nicht irgendwo in einem menschlichen Haushalt lebt. Da kann es natürlich passieren, dass die sich sowas angeln. Und die können dann definitiv zu ähnlichen Gesundheitsproblemen führen wie bei Menschen. Das ist ganz klar. Gewichtszunahme, Herzprobleme und Stoffwechselstörungen. Das gleiche Programm. Und daher ist es dann ganz wichtig, beim Futterkauf für ein Haustier darauf zu achten, dass es keine verarbeiteten oder industriell gehärteten Fette enthält. Und das ist natürlich schwierig, vor allen Dingen für den Verbraucher auch schwer zu erkennen, wenn er auf so eine Tüte oder auf eine Dose drauf guckt, wo steht das eigentlich?
Und wo im Fleisch befinden sich die Fettsäuren?
Im Fleisch befinden die sich hauptsächlich im Fettgewebe, das in und um das Muskelgewebe verteilt ist. Muskelfleisch ist ja sehr, sehr gut und das Fettgewebe, das das Muskelfleisch umgibt, ist aber auch gut. Ja, sie sind aber auch in den Muskelfasern selbst eingelagert. Und je nach Fleischart und je nachdem, wie der Schnitt ist, kann der Fettgehalt und damit der Anteil an Fettsäuren variieren. Ja, hier ist so ein Überblick, wo sich die Fettsäuren im Fleisch befinden. Einmal ist das.
Wo befinden sich die denn?
Ja, so im.
Du machst ja hier du sezierst ja gerade quasi.
Ja, genau. Also ich sag dir, ist so ein cool. Überblick, ne, den ich gerne geben will. Wir schneiden das Ganze jetzt mal auf. Ja, da haben wir das Unterhaut und das Bindegewebsfett. Ist das oft sichtbar und wird auch als äußerstes Fett bezeichnet, wie man das so dann auch sieht. Ja, du siehst ein schönes Stück Fleisch, das du jetzt nicht das Tier selber aufgeschnitten hast, aber so beim Schlachter. Das sammelt sich unter der Haut und um die Muskeln herum an. Beim Schwein und beim Rind ist das Fett oft gut erkennbar, wie etwa zum Beispiel die Fettkruste bei dem Steak. Ja, da siehst du das ja am allerbesten. Gerade wenn ein Griller da ist, der knallt das auf den Grill, dann siehst du das ja auch. Das ist ja das, was hinter so schön kross wird und was viele auch gerne essen. Ich ja, oder auch, du hast den, ja, genau, den Schweinebauch und solche Geschichten. Es enthält eine Mischung aus gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Und dann gibt es noch die intramuskulären Fette. Das ist die Marmorierung. Ja, viele wollen ja auch gerne ein marmoriertes Steak haben. Und dieses intramuskuläre Fett ist feiner in den Muskelgeweben verteilt und wird oft als Marmorierung bezeichnet. Da ist das Fett drin. Besonders gute, sichtbare Marmorierung findet man in hochwertigem Rindfleisch, zum Beispiel aus Japan, das Wagyu. Ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich meine, das ist schon so genannt. Dieses Fett ist für den Geschmack und die Zartheit des Fleisches von ganz, ganz, ganz großer Bedeutung. Und dementsprechend auch preislich extra hoch. Na, und auch hier sind dann sowohl gesättigte als auch ungesättigte Fettsäuren enthalten. Und dann haben wir natürlich noch die Zellen selber. Die Zellmembran des Muskelgewebes, die besteht aus Lipiden. Und die Fettsäuren enthalten darunter auch Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Zwar nur in geringen Mengen, aber besonders in Tieren, die viel Gras fressen, kann der Anteil an gesunden Omega-Fettsäuren erhöht sein. Ja, warum? Gehen wir gleich noch drauf ein.
Das wären mehr Tiere als die, die wir kennenlernen, wenn wir Hunde füttern. Ne? Das
genau. Und somit hängt die Verteilung der Fettsäuren, stark von der Fütterung und der Haltung des Tieres ab. Fleisch zum Beispiel von Weide- oder grasgefütterten Tieren enthält tendenziell mehr ungesättigte Fettsäuren, wie gerade schon erwähnt, insbesondere Omega-3-Fettsäuren, während Getreidefütterung eher zu einem höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren führt. Aber jetzt Frage an dich. Sind denn Öle auch Fettsäuren?
Öle, Joe, also fettes Öl, das ist die richtige, also ursprüngliche Bezeichnung, enthalten Fettsäuren, sind aber nicht direkt mit Fettsäuren gleichzusetzen. Öle bestehen wie Fette hauptsächlich aus Triglyceriden, die aus Glycerin und Fettsäuren aufgebaut sind. Sie enthalten also verschiedene Fettsäuren, die je nach Öltyp variieren können. Und der Unterschied zwischen Fetten und Ölen liegt dabei hauptsächlich im Aggregatzustand. Öle sind bei Raumtemperatur flüssig, während Fette fest sind. Das ist für die Ausbildung auch immer so wichtig. Das kann man sich super merken. Ne? Also in dem Moment, wo im Zoofachhandel tatsächlich, wie jetzt auch gerade die Temperaturen richtig hoch sind, da sieht man das, dass Kokosöl schwimmt und nicht mehr weiß ist. Und dann weiß man, ah ja, es ist tatsächlich Sommer. Und die Fettsäuren in Ölen können tatsächlich in drei Hauptkategorien eingeteilt werden. Welche sind das, Joe?
Naja, hast du vorhin nicht zugehört? Gesättigte Fettsäuren.
Das ist einfach eine ungesättigte Fettsäuren. Das muss man dreimal sagen.
Wir haben mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ja, diese drei, die sind da. Die kommen häufig in tierischen Fetten und einige so in tropischen Ölen wie Kokos und Palmöl vor. Also die ungesättigte Fettsäure. Das ist eine hohe Konzentration in Ölen wie Olivenöl oder Avocadoöl. Das sind ganz doll gesundheitsfördernd genannt, insbesondere für das Herz-Kreislauf-System. Dann haben wir die ungesättigten Fettsäuren.
Weißt du eigentlich, was Avocadoöl kostet? Das habe ich mir neulich tatsächlich mal besorgt, weil man das ja auch so oberhoch erhitzen kann, ohne dass man da irgendwelche Transfette fürchten muss. Ne?
Keine Preise nennen, das ist teuer.
Nein, ich habe gesagt, richtig, richtig teuer. Das ist Wahnsinn, aber lecker.
Genau, und jetzt haben wir doch die ungesättigten Fettsäuren. Ja, darunter fallen dann die wichtigen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die in Ölen wie Fischöl, Leinöl oder Walnussöl reichlich vorhanden sind. Und diese Art der Fettsäuren sind essentiell und müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Ja, essentiell bedeutet, der Körper kann es nicht selber herstellen. Und Öle bestehen also ganz klar aus Fettsäuren, sind aber komplexere Verbindungen, also Triglyceride. Dreifach. Diese Fettsäuren sind in einer flüssigen Form, so wie Sabine das vorhin schon sagte, ne, jetzt bei den Temperaturen, bei Raumtemperatur enthalten. Das, wo man sieht, okay, ne, das schwabbelt in dem Fläschlein oder in dem Glas hin und her.
Sind Fettsäuren in Fett oder Öl denn auch wichtig für den Gehirnstoffwechsel oder für den Transport von Signalen im Körper? Stichwort Verhalten. Wir reden jetzt nur von dem vom Hund, okay?
Definitiv. Also das Verhalten des Tieres gerade, wenn du, sagen wir so, der Gehirnstoffwechsel kann nicht funktionieren, wenn der komplette Körperstoffwechsel nicht funktioniert. Funktioniert der Magen-Darm-Trakt nicht richtig, werden dort die Fettsäuren nicht aufgespalten und an den Körper weitergegeben, an die verschiedenen Organsysteme des Körpers, dann landet das auch nicht im Gehirn. Das Gehirn besteht zu einem großen Teil aus Fett, etwa 60% seiner Trockensubstanz. Ja, daher sind die Fettsäuren für die Struktur und die Funktion des Gehirns von wirklich großer Bedeutung. Ja. Das erschließt sich dann ja auch. Besonders wichtig sind dabei die Omega-3-Fettsäuren, insbesondere die DHA, die Docosahexaensäure, die eine Schlüsselrolle für die Gesundheit und die Entwicklung des Gehirns spielt. Ja, DHA ist praktisch ein Hauptbestandteil der Zellmembran von Neuronen, also den Gehirnzellen, und sorgt in dem Moment dafür, dass diese flexibel und funktionstüchtig und funktionsfähig bleiben und sind. Oftmals sieht man das auch bei Hunden, wo man das Gefühl hat, der ist nicht lernwillig, ja, oder der ist nicht konzentriert genug. Und man versucht immer wieder etwas in ihn reinzubringen. Da sollte man wirklich auch mal auf die Ernährung zurückgehen und nicht nur auf das Verhalten des Hundes nach dem Motto, der ist bockig, der will nicht oder sonst irgendwas, sondern schaut es euch an, sind genügend Fettsäuren in dem Futter drin, ja oder nein. Das kann durchaus sein, dass der Stoffwechsel des Hundes das den Gehirnstoffwechsel nicht versorgt.
Es gab neulich eine Veröffentlichung, tatsächlich in der Minerva, und da stand drin, oder die Überschrift war, sind Lachsöl gefütterte Hunde schlauer? Und man kam zum Ergebnis, dass ja.
Das kann man nicht ganz so eindeutig sagen, aber es gibt auch leider Rassedispositionen, wo wir gentechnisch Probleme haben, ganz bestimmte Nährstoffe aufzunehmen. Ja, nochmal zurück zu den DHA. Ja, die unterstützen definitiv diesen neuronalen Stoffwechsel. Was bedeutet, dass er an den Prozessen beteiligt ist, die für das Denken, das Erinnern, also das Wiederholen an das Gelernte und natürlich generell für das Lernen sehr wichtig sind. Und da, wie du gerade sagtest, ja, die Omega-3-Fettsäuren fördern dann die Bildung von den Synapsen, den Verbindungen zwischen den Nervenzellen und sind dabei da entscheidend für die synaptische Plastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich an neue Informationen und Reize anzupassen. und überhaupt lernen zu wollen.
Ja, das heißt Fettsäuren und Signaltransport.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, die Fettsäuren, insbesondere die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das sind die PUFAs, wie Omega-3 und Omega-6, sind auch essentiell für den Transport von Signalen im Körper, weil sie an verschiedenen wichtigen Prozessen beteiligt sind. Ja, das ist zum Beispiel die Zellmembran. Ja, das ist der Hauptbestandteil der Zellmembran ist die Fettsäure. Und die sorgt dafür, dass die Membran flexibel bleibt. Ja, was wichtig ist, damit die Nährstoffe und die Signalmoleküle leicht in die Zelle ein- und austreten können.
Ich sag ja, Doktorarbeit. Und was haben wir da noch?
Ja, dann gibt es die Myelinscheide. Ja, das sind Fettsäuren, sind Bestandteil dieser Myelinschicht, die Nervenzellen umgibt. Ja, das ist so wirklich so, stell dir vor, eine Nudel, hier so eine Runde, wie heißen die nochmal, die italienischen Rundennudeln, ich komme jetzt gerade nicht drauf, nicht die Spaghetti, sondern die Hohlen. Ja, und da drin ist dann praktisch die Nervenzelle und die Myelinschicht ist das, was außenrum ist. Diese Schicht isoliert die Nervenzelle und ermöglicht damit eine schnelle Weiterleitung von elektrischen Signalen, die ja, elektrische Signale, ganz klar, das Gehirn dementsprechend befeuern. Und ohne so eine gesunde Fettschicht wären die Nervensignale langsamer oder gestört, was dann in dem Moment zu diesen neurologischen Problemen führen kann. Und neurologisch ist dann tatsächlich auch Unkonzentriertheit. Nicht wollen, sondern Unkonzentriertheit, Abgelenktheit und dergleichen. Bis hin zu Epilepsie. Ja, das ist ja auch nichts anderes. So, und wir brauchen aber diese Fettsäuren dann in dieser Signalübertragung, weil sie von oder an den Eicosanoiden beteiligt sind. Hört sich schlimm an, aber das ist eine Gruppe von Molekülen. Wir sind schon gleich durch mit diesem ganzen Technischen, die als Signale für Entzündungen und Immunantworten fungieren. Diese Signalmoleküle helfen dem Körper, die Entzündungsreaktion zu regulieren. Und damit können die Eicosanoide sowohl entzündungsfördernd, also proinflammatorisch, als auch entzündungshemmend, antiinflammatorisch wirken. Und das hilft dem Körper, Entzündungen als Abwehrreaktion auf Verletzungen oder Infektionen zu kontrollieren. Und diese Eicosanoide beeinflussen die Bildung von Blutgerinnseln, das kennen wir ja, ja, und die Regulierung der Blutplättchenaggregation. Ja, das heißt also praktisch, wie die Blutplättchen, in welchem Aggregatzustand die sich befinden, was extrem wichtig für die Wundheilung und den Schutz vor übermäßigen Blutungen entscheidend ist. Ja, verletzt sich so ein Hund, auch beim Sport, ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass dort die Signalübertragung über die Fettsäuren auch wirklich stattfinden kann. Und diese Eicosanoiden, ja, sind zudem an der Immunantwort des Immunsystems beteiligt, indem sie die Aktivität von Immunzellen wie die Makrophagen und den Lymphozyten regulieren, um damit dann eine effektive Verteidigung gegen Krankheitserreger zu gewährleisten. Das ist unfassbar zusammenfassend und komplex, aber mal wichtig zu hören. Ja, das hier in diesem kurzen Podcast können wir da so tief gar nicht drauf eingehen, aber ich denke mal, für jeden, der das hört, ist es wichtig, einfach zu verstehen, wie äußerst komplex gute Fettsäuren sind im Hundekörper.
Ja.
So, und dann hat es noch dementsprechend ganz klar eine Auswirkung auch auf den Blutdruck und die Durchblutung. Das heißt, wir sind hier beim Herzen.
Ja, ist schon ganz
sehr
schön
komplex,
viel,
was würde ich
man
sagen,
so über Fettsäuren alles wissen kann, oder? Joe, ja. Was ist denn gesünder, gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren und was ist der Unterschied?
Naja, ungesättigte Fettsäuren sind wesentlich besser für den Organismus als gesättigte Fettsäuren. Lassen wir erstmal so stehen, das Verhältnis von ungesättigter und gesättigter Fettsäure ist wichtig. Hm. Ja, bei der ungesättigten Variante handelt es sich um die Fette, die den Körper mit Energie versorgen. Gleichzeitig Gleichzeitig können sie den Cholesterinspiegel, den schlechten Cholesterinspiegel senken und das gute Cholesterin erhöhen.
Happy DL.
Genau. HDL, genau, hab dich lieb.
Und was passiert, wenn der Hund zu viel gesättigte Fettsäuren frisst oder zu fressen kriegt oder zu sich nimmt?
Bei übermäßigem Verzehr von diesen schlechten Fetten kann es zu einem Anstieg natürlich des Cholesterinspiegels kommen, was dann Diabetes, Gefäßverkalkung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach sich zieht. Das ist leider der Fakt.
Jetzt ist es ja bestimmt spannend, auch zu hören für die Zuhörer, was denn gesättigte Fettsäuren sind. Hast du ein paar Beispiele dafür, bitte?
Ja, cool. Zum Beispiel die Palmitinsäure. Ja, das ist eine gesättigte Fettsäure, die befindet sich in Fleisch, vor allem in Rind- und Schweinefleisch und in tierischen Fetten. Dann haben wir die Stearinsäure. Die kommt in tierischen Fetten wie Rinderfett, Schweinefett sowie in Fisch vor. Auch in bestimmten Knochenmehlen sind die enthalten, denn viele wollen ja nicht einen Knochen per se füttern, sondern die geben einfach Knochenmehl ins Futter. Ja, gerade die Hafer. Genau. So, dann haben wir noch die Laurinsäure. Das ist eine Fettsäure, die in Kokosöl enthalten ist. Manchmal auch als Zusatz in Hundefutter zu finden. Sehr häufig auch schon mehr, also mehrfach schon. Dann haben wir die Buttersäure, fürchterlich stinkendes Zeug. Die befindet sich in Milchprodukten, wenn dann Hunde Milchfette zu sich nehmen. Etwa in Form von Butter oder von Käse. So, aber für viele Hunde ist das ja nur in geringen Mengen tatsächlich verträglich. Und deswegen vorsichtig damit umgehen oder generell Finger weglassen. Und dann haben wir noch, dass die Quellen, die jetzt zum Beispiel im Hundefutter in den tierischen Produkten vorkommen, auch pflanzliche Fette wie Kokosöl enthalten können. Während gesättigte Fettsäuren Energie liefern. Es ist zu beachten, dass es auf jeden Fall eine ausgewogene Menge im Hundefutter vorhanden sein muss, um das Risiko von Fettleibigkeit und Herzproblemen ganz klar zu minimieren.
Nun hatten wir die gesättigten Fettsäuren und jetzt kommen wir mal zu den heiligen ungesättigten Fettsäuren. Hast du da bitte auch ein paar Beispiele für?
Ja, das ist die Ölsäure, die Omega-9. Ja, kennen wir ja Omega-3, 6, ja. 9. Ja, und diese Fettsäure, das Omega-9, kommt in Olivenöl vor, in Hühnerfett und in bestimmten Pflanzenölen, wie zum Beispiel auch in einem guten Hanföl. Und unterstützt dabei die Herzgesundheit und das Immunsystem. Ja, Magen, Darmtrakt wird wirklich, ist dafür wichtig. Nicht nur, was man immer wieder hört, du musst Omega-3 füttern, weil durch die Fleischfütterung ist ja Omega-6 in größerem Maße vorhanden und deswegen immer Omega-3 nachschieben. Also deswegen ist es ganz gut, auch zum Beispiel, wenn man ein Öl hat, ein wirklich, wir können zu präferieren, ein gutes Hanföl, da ist eine saubere Mixtur drin von Omega-3, 6 und 9. Genauso auch in Dorsch. Ist ja auch dementsprechend auch gut drin versorgt. So, und dann haben wir die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das sind die PUFAs. Da drin ist die Linolsäure. Das ist Omega-6. Das ist praktisch eine essentielle Fettsäure, die in pflanzlichen Ölen wie Sonnenblumen, Distel und Maisöl vorkommt. Die unterstützt, hört man immer wieder auch gerne und sieht man auch immer wieder gerne, das gesunde Haut und natürlich das glänzende Fell.
Ja, und gerade beim Fellwechsel super exakt, also ganz gezielt einsetzbar.
Ne? Auch für alte Hunde, ne? Dass der Hund wieder, dass er nicht so ein stumpfes Fell hat, sondern dass es wieder ein bisschen glänzend wird. Die Arachidonsäure, auch Omega-6.
Ja, die findet sich gut aussprechen.
Ja, ich kann das. Ich mache das auch schon länger. Ja, die findet sich in tierischen Fetten, vor allem in den Fleisch und Eiern. Ja, die ist auch wichtig für den Stoffwechsel und wieder für das Immunsystem.
Und besonders und, für die Katze, genau.
Genau, und dann haben wir noch die Alpha-Linolensäure, der ALA, Omega-3. Die ist in Pflanzenölen wie dann Leinsamen und Chiaöl enthalten. Entzündungshemmend und unterstützt die Gehirnfunktion. So, und dann haben wir noch die Eicosapentaensäure, EPA. Die kommt in Fischöl vor, Lachs und Hering und ist auch wiederum für die Reduzierung von Entzündungen sowie für die Herzgesundheit zuständig. So, und dann haben wir noch die DHA, das ist die Docosahexaensäure, Omega-3, die in Fischölen enthalten ist, besonders in fettreichen Fischen wie Lachs und Makrele. Und sie ist für Gehirnentwicklung und die Augen wichtig.
Ja, das war jetzt der Teil der Doktorarbeit.
Wir sind noch nicht am Ende. Das machen wir in einer anderen Sendung, sofern gewünscht. Aber trotz allem nochmal, aber ich habe es ja schon gesagt, es ist einfach nur wichtig, das mal so zu hören. Aber wie können wir das denn jetzt im Alltag umsetzen, Sabine? Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es für den Napf? Wie kann ich denn das Fett und das Öl zielführend füttern?
Das ist toll, dass wir da jetzt mit anfangen, Joe. Und wir fangen mal mit dem Fett an, also mit dem wirklichen Fett, was bei Zimmertemperatur dann tatsächlich auch Fett ist, fest ist, nicht Fett, sondern Fett ist es auch, aber auch fest. Fett ist also wichtig für Energie und kann, was ich so unglaublich wichtig finde, auch als Geschmacksverstärker eingesetzt werden. Wir haben es ja vorhin schon kurz gesagt. Ja, also so die Krüschenhunde, wie man hier in Hamburg sagt, die kann man mit Fett tatsächlich locken. Ja, und dann fragen wir uns immer wieder, wie viel Fettanteil, wir haben es ja vorhin schon mal angerissen, sollte denn im Fleisch bzw. Fisch sein? Und das haben wir auch schon kurz angerissen. Es hängt natürlich vom Energiebedarf, Achtung, des erwachsenen Tieres ab. Ne, beim Barfen sagen wir im Minimum 10, eher 15%, darunter sollte nichts laufen. Denn wenn dauerhaft Energie aus den Proteinen herangezogen wird, könnte das die Nieren schädigen. Natürlich nur dann, wenn wir es dauerhaft tun. Ja? Und je nach Fleischsorte muss also in der täglichen Fütterung zusätzlich Fett zugegeben werden. Also ich denke mal gerade so an Hühnchenfleisch. Ne? Das hat ja meist so 3-6% Fettanteil. Das ist viel zu wenig. Genauso wie die meisten Rindsorten. Und da habe ich auch eine Idee, nämlich das Kopffleisch, das ist ja vom Rind von Petman, hat um die 20, also so knapp 20% Fettanteil. Das ist also bestens geeignet für Hunde mit einer ganz normalen Aktivität. Ja, also jetzt nicht nur 10 Minuten laufen, sondern ein bisschen mehr, nicht? Außerdem gibt es des Weiteren noch eine ganz einfache Möglichkeit, das bereitzustellen, nämlich mit dem Canina-Fettpulver, was einfach in so einer Schraubdose ist und keine Tiefkühltruhe braucht. Oder halt eben Lammfett, Pferdefett oder Fettabschnitte vom Rind von Petman aus der Truhe. Nur damit können wir gut Fett ergänzen und es gibt auch Fettrechner im Internet, was ich sehr spannend finde. Sogar mit der Möglichkeit, zwei verschiedene Fleischsorten einzugeben. Ja. Und jetzt Achtung, bei den Welpen sollte der Fettanteil auf gar keinen Fall höher als 15% sein. Denn gerade diese großrahmigen Hunde, also diese großen Rassen haben wir ja im Moment viel, so diese Carne Corso heißen die, ne Joe? Oder die ganzen Bulldoggen. Ne? Die wachsen sonst zu schnell und das lässt dann unter Umständen Schäden zu. Ja, und wie vorhin schon erwähnt, ist die Schmackhaftigkeit ein wichtiger Faktor beim Einsatz von zusätzlichen Fetten. Zum Beispiel als Tipp auch bei der Fütterung von Nierenfutter. Die meisten schmecken leider einfach nicht. Ja, und da kann man einfach auch Fett zugeben, solange jetzt nicht die Leber oder die Galle mit betroffen ist. Aber ganz oft ist es nicht. Also Nierenfutter kann man super mit Fett pimpen. Die fressen dann gerne. Und grundsätzlich können wir auch bei der Dosenfütterung mal bitte auf genug Fett achten. Das ist häufig viel zu niedrig, denn der Fettanteil in der Dose bezieht sich ja immer auf den gesamten Inhalt und eben nicht nur auf den Fleischanteil. Und das sehen ganz viele nicht. Ja, und dann gibt's noch ein ganz besonderes Fett, dessen Erwähnung mir sehr am Herzen liegt. Wir haben es zwar vorher schon dabei gehabt, und das ist nämlich das Kokosöl, das unglaublich viel mittelkettige Fettsäuren hat und eben bei der Fütterung dadurch nicht so viele Gallensäuren produziert. Und da es leider so ist, gerade auch bei diesen verregneten Sommern gerade, dass häufig Giardien vorkommen, ne, ist der Vorteil hier da im Zusammenhang mit der Bildung von Gallensäuren eben besonders hervorzuheben. Da die meisten Tiere im Verlauf des Befalls schon erheblich abgenommen haben und einfach wieder Energie brauchen neben diesem ganzen mageren Fleisch. Die fallen vom Stängel. Ja, das ist schlimm, wie dürr die werden. Außerdem können wir das Kokosöl auch super bei Bauchspeicheldrüsenerkrankungen einsetzen. Also da kann es zum Einsatz kommen, ne, sowohl bei einer Pankreatitis als auch bei einer exokrinen Pankreasinsuffizienz. Ne, wir können damit anfangen, die Schulmedizin sagt immer, lass bloß die Finger von Fett bei der Bauchspeicheldrüse. Aber wir können anfangen mit einer Menge, die unter den Fingernagel geht und das ganz langsam steigern. Dann haben die wirklich eine Chance, wieder zuzunehmen. Ja, und wie schaut's denn nun bei der Zugabe von Ölen aus, Joe? Welche Öle sollten wir denn füttern?
Weiß ich nicht.
Wirklich, du weißt das gut.
Also grundsätzlich ist erstmal wichtig, nochmal das wirklich zu verstehen, dass sowohl Omega-3 als auch Omega-6-Fettsäuren essentiell sind. Das heißt, diese Nährstoffe müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Fleisch hat, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sehr viele Omega-6-Fettsäuren und wir können durch die Zugabe eines qualitativ hochwertigen Lachs-, Grill- oder Leinöls, auch Ölmischung, das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 wieder so herstellen, dass die dauerhafte Gabe von Omega-6 keine Entzündung triggert. Das ist wichtig, denn Entzündungen passieren im Körper jeden Tag. Das ist ein natürlicher Vorgang, um zu heilen. Und durch die Zugabe von Omega-3-Fettsäuren können wir diese Entgleisung entgegenwirken. Die Omega-3-Fettsäuren sind sehr antioxidativ. Und das Verhältnis sollte hier auf jeden Fall sein 1:5, das heißt Omega-3 zu Omega-6. Canina hat zum Beispiel, Canina hatte zum Beispiel die marine Ölmischung. Ja, die besteht aus Lachsöl und was ist noch? Ist nicht nur Lachsöl.
Nee, da sind auch pflanzliche Öle mit drin. Ne?
Genau.
Und das Verhältnis ist grandios. Ne? Das ist, glaube ich, sogar 1:1. Das ist total cool.
Und dann haben wir noch vom Petman auch das Leinöl und das Hanföl. Und wenn wir ein Futter haben, wo Weidetierfütterung ganz klar drin ist, dann müssten wir auch da wieder darauf achten, Omega-3 bräuchten wir dann nicht so viel zu füttern, weil durch die Weidetierfütterung bekommen, durch die viele Grasnahrung der Rinder, haben wir hier einen starken Omega-3-Anteil alleine durch die Fütterung der Weidetiere.
Mhm.
Ne? Das heißt, Rind wäre dann ganz klar, ne, so eine Geschichte, Ziege,
Pferd,
Schaf,
ist auch draußen.
Pferd, ne, solche Sachen.
Ja.
So, und dann haben wir natürlich noch die Fischfütterung. Die ist natürlich auch ganz klasse, aber nicht immer nur Fisch, sondern das auf ein oder zwei Tage in der Woche zu begrenzen. Und da haben wir hier von Petman den Seefisch und auch die Sprotten. Und dann haben wir noch zusätzlich die Gamma-Linolensäure. Also ich kann nicht alles immer einwandfrei aussprechen. Gamma-Linolensäure.
Und ich muss dann leider immer so lachen. Ich hoffe, das hört man nicht.
Ja, das ist das Nachtkerzenöl von Petman. Und das brauchen zum Beispiel noch Katzen. Ja, immer wieder Fischöl. Und da sie diese ALA-Fettsäuren nicht den EPA, DHA etc. umwandeln können. Was ist, wenn Öle, wie so oft scheinbar, denn nicht vertragen werden? Das haben wir ja auch, dass Katzen und Hunde Öle nicht vertragen.
Ja, den Satz höre ich oft. Oh, darf ich überhaupt kein Öl füttern? Der kriegt sofort Durchfall, das lasse ich lieber. Also die Angst vor Durchfall ist grandios. Und sollten Öle nicht vertragen werden, in Anführungszeichen, also schlecht verdaut, ne, ist mein erster Gedanke immer, checkt bitte einmal oder lasst checken, das kann man ja nicht selbst, die Bauchspeicheldrüse. Ne, werden noch ausreichend Enzyme gebildet? Wenn nicht, das ist nicht schlimm, dann kann man welche zufüttern. Man kann auch mit reinen pflanzlichen einmal anfangen. Und dann können wir natürlich auch mit wenigen Tropfen anfangen und die Menge langsam steigern. Und zwischenzeitlich, wie gehabt, das hört ihr ja in jeder Folge, die Darmflora unterstützen, zum Beispiel mit dem Darmgel und dem Ballaststoffmix von Canina. Oder einfach mit Pansen von Petman. Auch das hilft eine Weile. Außerdem können wir Bitterstoffe füttern. Ne, das Fell und Haut, also der Kräuterdog, Fell und Haut von Canina. Oder einfach Löwenzahn auf Nachbarswiese mitnehmen. Auch das geht ganz gut. Ne, also das gibt viele Bitterstoffe. Damit können wir sowieso zaubern.
Aber nimm nicht einfach sowas von Nachbarswiese mit. Das kann in die Hose gehen.
Quasi, ja.
Mhm. Sollte nicht nur so die Hose wandern, sondern es könnte passieren, dass der Nachbar sagt, lass mal Löwenzahn hier stehen. Das ist meiner.
Ja, oder der ist gespritzt. Also wir sollten uns schon einfach auch gute, also gerade wenn wir sowas füttern, ne, bevorzuge ich und präferiere, um jetzt mal wieder den Ernst in die Sache zu kriegen mit der Nachbarswiese, tatsächlich Bio. Ja, das ist eine schöne Geschichte.
Genau.
Ja, und in diesem Sinne, das war jetzt nochmal kurz auf die praktische Anleitung. Wünschen wir euch ein gutes Gelingen. Ja, und die Frage, welches Öl füttert ihr täglich? Und natürlich, welche offenen Fragen habt ihr noch? Schreibt uns das bitte, denn wir gehen da gerne drauf ein.
Genau, auf jeden Fall guckt in die Shownotes, da sind noch ein paar Informationen drin. Dann auf jeden Fall die Glocke läuten, ja, dann dementsprechend 5 Sterne geben und auf jeden Fall natürlich die Fragen beantworten, die wir gerade gestellt haben. Denn wir haben hier so viele fachspezifische Begrifflichkeiten reingebracht und teilweise sie auch bewusst nicht beantwortet, weil wir natürlich gerne wissen wollen, dass ihr Fragen dazu habt, wie denn was noch eventuell zusammenhängt.
Nur 2 Sterne und ich 3.
Ja, ihr könnt das, nee, aufteilen geht nicht. Doch geht. Joe 3 und Sabine 2, so geht ja, ist in Ordnung. Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zuhören und auch für die Beantwortung, nein, für das Stellen der Fragen für die nächsten Sendungen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es um das Thema Vitamine geht.
Tschüss.
Ciao. Napfgespräche, der Podcast. Napfgespräche.